Hakesh, spitze rein das Ding. 11 Minuten zur EM, der SZBZ-Fußball-Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Tim Schweiger, ich bin Redakteur bei der Sindelfinger Zeitung, Böblinger Zeitung und ich darf heute mit jemandem sprechen, der ganz genau weiß, wie sich's anfühlt, wenn man Europameister ist. Hansi Müller ist wohl das, was man mit Fug und Recht als Fußballlegende bezeichnen darf, erst recht, wenn man Anhänger des VfB Stuttgart ist. Schnell und wendig, ideenreich, mit feiner Technik. Hansi Müller, geboren 1957 in Stuttgart, war in den 70er und 80er Jahren einer der herausragenden Spielmacher des deutschen Fußballs. Nach seiner Zeit beim VfB wechselte er nach Italien, zu Inter Mailand, später zu Calcio Como, bevor er seine Karriere in Österreich beim FC Swarovski Tirol beendet hat. Er war WM-Teilnehmer in Argentinien 1978, absolvierte 42 Länderspiele mit der deutschen Fußballnationalmannschaft und wurde mit ihr 1980 Europameister sowie 1982 Vize-Weltmeister. Wie ordnet Hansi Müller die aktuelle EM ein? Was sagt er zum Auftritt der DFB-Elf und was zu seinen Italienern? Fragen wir ihn doch einfach. Ich rufe ihn an. Schweiger, Sindelfinger Zeitung. Grüße, Herr Müller.
Ja, hallo, Herr Schweiger.
11 Mann, 11 Minuten. Legen wir los.
Ja, legen wir los. Sehr gerne.
Herr Müller, die EM ist jetzt so auf der Zielgeraden. Wie ist denn Ihr sportlicher Eindruck von diesem Turnier bisher?
Ja, wie immer Überraschungen, dass ein paar von den guten Heimfahrer sind. Bis jetzt Frankreich, Kroatien, Holland, mehr. Und dann hast du immer die Überraschungsteams, wie jetzt Dänemark oder Tschechien, das ist halt, ja, oder Ukraine hat einen ganz guten Weg gemacht. Mhm. Das ist bei so einem Turnier immer drin, bei so vielen Mannschaften. Und da sieht man mal, wie eng es auch zusammengerückt ist, dass praktisch jeder jeden schlagen kann. Und eigentlich papierformmäßig, würde ich sagen, ist das ein vorweggenommenes Endspiel mit Italien und Spanien.
Ja.
Auf der anderen Seite sind natürlich die Engländer auch sehr beeindruckend.
Die sind sehr stabil, ne?
Ja, die haben einen Heimvorteil auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch eine unglaublich stabile Achse hinten, die auch noch kicken können. Und ich glaube, jetzt haben sie in 5 Spielen nicht einmal ein Gegentor bekommen. Das ist schon beachtlich. Ich weiß nicht, ob das so viele Mannschaften bisher in einem EM-Turnier geschafft haben.
Mhm. Ja. Das ist im Grunde genau schon auch das Thema bei der deutschen Mannschaft. Die waren nicht stabil genug für das Turnier, ganz offensichtlich. Ne? Es hat ein gutes Spiel gegeben gegen Portugal und das war's dann.
Ja, ja gut, weil die Portugiesen natürlich auch keine Mauerfußballer sind, sondern selber gern kicken. Und du hast ja gesehen, bei dem Kopfball, du vom Gosens, da steht ein Portugiese 2 Meter weg, der ist aber nur Kopf kleiner wie der Gosens. Mhm. Also die sind halt, bei England steht da oder in Italien steht da irgendein Brecher, Maguire oder der Chiellini und hauen das Ding mit dem Schädel weg. Ja? Mhm. Und das ist dann eben der Unterschied. Und ich hatte vor der EM gesagt, wo ich ein bisschen Sorge habe, dass wir halt hinten nicht so stabil sind, was wir ja in der Zeit vor der EM auch nicht unbedingt waren.
Ja.
Und habe gesagt, da müssen wir drauf achten. Leider hat sich ein Stück weit bestätigt. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, nach vorne haben wir so viele Möglichkeiten. Aber das war mir einfach zu viel Mittelfeld und zu wenig Sturm, weil wenn ich, gut, ist immer schwer zu vergleichen, aber wir sind halt Europameister geworden mit Rummenigge, Rubisch, Alofs mit 3 Vollblutstürmer.
Ja.
Die beschäftigen natürlich eine gegnerische Abwehr viel mehr als Timo Werner oder ein Abri, wo dann ab und zu vielleicht noch der Thomas Müller oder der Havertz in die Spitze kommt.
Mhm.
Also mit 3 richtige Stürmer kannst du die Gegner viel mehr durcheinander wirken. Und klar, das war, ich glaube auch, dass der ein oder andere nicht unbedingt das Selbstbewusstsein gehabt hat, das man braucht in so einem Turnier. Habe ich so festgestellt, auch beim Leroy Sané. Ich meine, man sieht die ja nicht jeden Tag trainieren und deswegen muss man vorsichtig sein mit der Ferndiagnose. Aber
schlechte Fußballer sind es ja über Nacht nicht geworden. Mal kicken können die ja alle. Ne?
Ja, und das ist ja auch, der Sané ist ja auch einer, der ein frecher Kicker ist, der mal 1 gegen 1 geht und den Unterschied machen kann. Mhm. Aber das hat leider auch nicht stattgefunden. Ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, beim 2-2 gegen die Ungarn, da kann er kurz vor Schluss, geht er allein rechts durch. Mhm. Und ich denke, jetzt macht er das 3-2, dann bist du nämlich Gruppenerster. Ja. Und nimmt vielleicht einen anderen Verlauf. Und ja, da hat er dann nach Ende spielen wollen und das ist misslungen. Also in solchen Szenen siehst du, dass der halt nicht vor Selbstvertrauen strotzt.
Ja, ganz offensichtlich.
Ein Spieler, der so risikoreich spielt, der braucht Selbstvertrauen, weil sonst geht er das Risiko nicht. Mhm. Also, dann spielt er eher dann den sicheren Ball und das passt sowas ja gar nicht. Also ich denke, der Hansi Flick, der hat schon einiges noch an Arbeit vor sich.
Der hat ein paar Baustelle, die offensichtlich die Italiener jetzt, sage ich mal, die haben eine Entwicklung hinter sich. Die sind nicht mehr bloß die Mauerfußballer, sondern da geht es nach vorne richtig zur Sache.
Ja, also allein schon, wenn du die Hymne siehst, wie die sich da rein richtig reinschmeißen und mitsingen und ja, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube der Bonucci. Ich habe das Gefühl gehabt bei der Hymne, dass er seinem Nebenmann mit der Hand das Trikot von der Schulter reißt. ja, aber da siehst du die Leidenschaft, ja. die den Biss und den Willen, den die haben. Mhm. Und das siehst du auch beim Torjubel, auch mit den Ersatzspielern oder überhaupt die Bank. Ich habe ja mit dem der an der Seite von Mancini ist, der Gabriele Oriale, mit dem habe ich ja bei Inter gespielt.
Ja.
Der ist ja auch 82 Weltmeister geworden. Der hat halt auch eine klasse Truppe um sich rum und das ist so eine richtige Einheit, so eine verschworene Gemeinschaft. Das spielt ihnen, das sind die einfach. Und so kannst du natürlich brauchst du auch Klasse auf dem Platz, aber die haben sie ja auch, stehen hinten sehr gut und haben natürlich technisch gute Jungs drin. Und dann wächst es zusammen und dann denke ich mal, bist du, ich habe schon vor zwei Wochen gesagt, dem Francesco Archetti von der Gazzetta dello Sport sei der Weg zum Titel führt über Italien. Und an dem Punkt sind wir jetzt, dass Spanien die Italiener schlagen müssen, damit sie ins Endspiel kommen. Und ich würde sagen, auch wenn die bisher gut gespielt haben, die Italiener, und auf dem Papier besser wie die Spanier, ist es trotzdem ein 50-50-Spiel, weil da ist bei beiden Seiten so viel Klasse da, dass entweder Quäntchen Glück oder auch eine gewisse Tagesform so ein Ding entscheidet. Mhm. Das könnte sein, die Italiener gewinnen das morgen und wenn sie nächste Woche nochmal spielen würden, dann hätte sie es verlieren. Also das ist, die sind wirklich auf Augenhöhe.
Ja, können wir uns sicher auf ein tolles Spiel freuen. Das wird sicher sehr interessant. Haben Sie eigentlich noch enge Kontakte nach Italien? Sie haben ja eine Weile in Italien gespielt. Gibt es da noch Verbindungen?
Also mich wundert es, weil ich ja 85 weg bin. Mhm. Das sind jetzt, wie viel sind das? 36 Jahre.
Ja.
Wir hatten auch vom Deutschlandspiel gegen England eine Live-Schalte in Studio nach Mailand mit Bruno Longhi. Mhm. Also der Kontakt ist nie abgerissen. Oder wie gesagt, Gazzetta dello Sport meldet sich oder ein Radiosender aus Rom oder aus Neapel rufen sie an. Also mich freut es, mich ehrt es, dass die nach so langer Zeit immer noch auf mich zukommen. Und ja, also die Verbindung nach Italien ist eigentlich nie abgerissen.
Das ist schön. Ich meine, das spricht ja dann auch dafür, dass man da offensichtlich auch, dass es da nicht bloß um Fußball ging damals, ne, sondern dass es auch menschliche Kontakte gäbe hat, die wertvoll waren bis heute.
Also das bestätigt das eigentlich, was so mein Credo ist, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Pokale du in der Vitrine stehen hast, sondern wie du dich als Mensch, als Fußballer, als Mensch gibst und den Leuten zeigst, du willst die Sprache lernen, du magst die Mentalität, die Kultur, die einfach das Ganze drumherum. Mhm. Und das haben die mir wahrscheinlich auch nicht vergessen. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Zeichen, dass das ist was Bleibendes. Und ob du jetzt dann damals Meister warst oder Pokalsieger oder sonst was, ist zwar nicht unwichtig, aber nicht an erster Stelle, denke ich.
Mhm. Schöne Erfahrungen, die der Sport vermitteln kann. Jetzt ist die EM ja durchaus auch diskussionswürdig außerhalb vom Sport. Die Reiserei quer durch Europa, immer noch mitten in der Pandemie. Das Corona-Thema ist noch nicht vorbei. Wie geht's Ihnen da, wenn Sie die Spiele und die Atmosphäre so anschaut?
Die Fußballer lechzen natürlich danach, dass sie volle Stadion haben, weil das pusht dich noch mehr und das, davon lebt ein Fußballer auch. Auf der anderen Seite können wir ja nicht Dinge, die wirklich Fakten sind, mit Corona-Zahlen, jetzt mit dieser Delta-Variante, das kann man ja nicht einfach auf die Seite schieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dafür überhaupt kein Verständnis, wenn ich höre, dass in beiden Halbfinalspielen und im Finale in London insgesamt 180.000 Zuschauer in den Stadien sind. Obwohl davon geredet wird, dass die Inzidenzen hochgehen, ich weiß nicht, England glaube ich über 200 im Moment, oder dass die schottische Regierung warnt, zum England-Spiel nach London zu reisen, und die machen es halt trotzdem, und nachweislich sind 400 oder 500 Leute Schotten zurückkommen mit Corona. Und da habe ich dann ganz ehrlich überhaupt kein Verständnis, weder bei denen, die das zulassen, UEFA in Verbindung mit diesen zuständigen Ämtern, und auch bei den Fans. Ich meine, natürlich ist jetzt nach dieser langen Zeit ein großer Nachholbedarf da. Aber wenn ich jetzt in den Stadion gehe, heißt das ja nicht, dass ich nie mehr ins Stadion kann. Und das einfach zu ignorieren, dass es einfach gefährlich ist und ins Stadion zu rennen, da habe ich auch kein Verständnis dafür, weil das hat mit Vernunft und mit Rücksicht auch und Respekt vor anderen zu tun. Und das wird ja in dem Fall, ja, kann ich sagen, ignoriert. Und das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Das tut mir echt leid. Also ich verstehe das nicht. Weil wir reden schon von der vierten Welle. Wir haben diesen Delta-Virus, der wohl aggressiver ist und sich schneller verbreitet. Das kann ich doch nicht einfach sagen, ja, wird schon. Oder das einfach drüber weggehen. Ja. Wenn die Experten warnen, die machen das ja nicht aus Langeweile, sondern irgendwie steht, glaube ich, halt sogar, dass die Katastrophe vorprogrammiert ist. Mit innerhalb von ein paar Tagen 180.000 Leute in London. Das ist.
Ja, das ist definitiv die andere Seite der EM, und damit sind wir auch schon am Ende unserer 11 Minuten, Herr Müller. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie Zeit für uns hatten.
Sehr und gerne, Herr Schweiger.
Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.
Ihnen auch. Bis dann.
Ciao. Ciao.
Schlusspfiff für heute. Mehr gibt es jeden Tag in unserem EM-Spezial in der SZBZ und auf szbz.de.